Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Er steckt Karotten in den Toaster und wartet auf seine Frau, die schon seit 7 Jahren nicht mehr lebt. Aber sobald es um Schwimmflügel und sein Leben als Bademeister geht, ist der 86-jährige Hubert eigentlich wieder fast der Alte. Mit viel Humor und Einfühlungsvermögen erzählt die österreichische Autorin Petra Pellini in ihrem Debütroman von Demenz und Pflege, also Themen, über die viel diskutiert wird. Und gleich ist sie mit ihrem Buch Der Bademeister ohne Himmel bei uns zu Gast. An die 2 Millionen Menschen leiden allein hier in Deutschland an Demenz. Viele von ihnen werden zu Hause betreut. Und das Thema ist nicht nur gesellschaftspolitisch virulent, sondern seit einigen Jahren auch in der Literatur angekommen. Manchmal sind es Angehörige, Kinder von Demenzkranken, die darüber schreiben, etwa Arno Geiger mit seinem alten König in seinem Exil. Aber die österreichische Autorin Petra Pellini hat nochmal eine andere Perspektive in ihren Roman mitgebracht. Sie hat nämlich selbst in der Pflege gearbeitet. Petra Pellini stammt aus Vorarlberg und lebt dort in der Landeshauptstadt Bregenz. Aber heute ist sie in Wien und stellt abends ihr Buch vor, Der Bademeister ohne Himmel. Und deshalb ist sie auch aus einem Studio in Wien live zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Frau Pellini.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch und ja. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch, mit Ihnen zu sprechen. Schauen wir mal in Ihr Buch rein. Da gibt es eine 15-jährige Erzählerin, Linda, die irgendwie lebensmüde ist. Sie möchte sich das Leben nehmen oder denkt zumindest immer wieder darüber nach. Aber was sie noch hält, ist ihr schräger Freund Kevin und eben dieser 86-jährige Hubert, Bademeister im Ruhestand, und er ist eben dement. Und sie besucht ihn an 3 Nachmittagen der Woche, damit seine Pflegerin, die Eva, auch mal vor die Tür kommt. Wie sind Sie auf diese Konstellation gekommen?
Ich kann Ihnen das jetzt im Nachhinein wirklich nicht mehr so genau sagen. Aber es sind einfach die spannenden Themen Jugend und eben Demenz, älter werden. Im selben Mietshaus, die Linda wohnt im selben Haus. Und die beiden kommen irgendwie zusammen, indem die Tochter von Hubert danach fragt, ob Linda so stundenweise ihren Vater betreuen könnte, weil sie sagt, dass ihr Vater ohne Betreuung eben völlig aufgeschmissen ist. Und Linda kennt dieses Gefühl, völlig aufgeschmissen zu sein. Sie hat eine schwierige Biografie und ihre Eltern sind getrennt. Und so kommen die beiden zueinander.
Ist das ein bisschen so das, was die drei oder beide, erstmal Linda und den Hubert, verbindet, dass eigentlich so der Start ins Leben als Jugendlicher fast genauso schwierig sein kann wie das auslaufende, endende Leben?
Ja, das ist eine schöne Frage. Es geht sehr um diese Orientierungslosigkeit. Linda fühlt sich orientierungslos und kann deshalb den verwirrten Hubert, der nicht mehr weiß, was er als nächstes tun muss, sehr gut verstehen. Und sie sind beide gemeinsam sehr gut darin, den Augenblick wahrzunehmen. Und Linda hat sehr gutes Gespür für den dementen Herrn. Und das kommt in der Geschichte sehr zu tragen. Und kann, glaube ich, auch eine Unterstützung sein, wenn man selber mit dem Thema in Berührung kommt, wie Linda das macht.
Ja, die hat ja auch so tolle Ideen. Also sie macht zum Beispiel dann so Tonaufnahmen, weil sie eben merkt, dass der Hubert immer aufblüht, wenn er in seine Schwimmbadwelt da zurückversetzt wird. Und als er gar nicht mehr rausgehen kann, wo sie ihm das immer noch simuliert haben, geht sie eben mit dem Kevin ins Schwimmbad und holt sich einen Tontechniker. Und die simulieren dann diese Geräuschkulisse aus dem Freibad. Und das tut ihm unheimlich gut. Haben Sie solche Dinge auch erlebt, als Sie noch in der Pflege waren? Dass sowas funktioniert?
Ja, das funktioniert auf alle Fälle. Und man wird halt, also im besten Fall ist man kreativ und versucht alles Mögliche. Und wenn das funktioniert, dann ist das einfach so ein Segen für den Mensch, der da betreut wird. Und wunderschöne Arbeit.
Also ganz toll fand ich auch die Szene mit den Schwimmflügeln. Können Sie uns das mal erzählen, was die Linda da macht?
Ja, also die Linda weiß, dass er Schwimmkurse gegeben hat, auch für Kinder. Und da gibt es einfach eine Kiste mit Schwimmflügeln in unterschiedlichen Größen. Und sie gibt ihm die und das bewirkt in ihm einfach, dass er sich irgendwo erinnert und das fühlt und wahrnimmt und sich sehr, sehr wohl dabei fühlt, wenn man ihn in Kontakt bringt mit Schwimmflügeln. Und sie hat keine Scheu, das alles auszuprobieren. Und das ist sicher ganz eine tolle Sache.
Mhm. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie solche Dinge, auch die Hilflosigkeit, die der Hubert mal hat, dann gibt es so eine Phase, wo man den Eindruck hat, er will gar nicht mehr weiterleben, isst und trinkt nicht mehr und kriegt sich dann aber doch noch mal ein. Oder eben auch so eine Tollpatschigkeit zu beschreiben, ohne dass das irgendwie peinlich oder übergriffig wirkt. Wie haben Sie sich da angenähert an diese Art, das zu beschreiben?
Also es ist einfach so menschlich, dass der Mensch ist gut drauf, solange alles funktioniert. Aber sobald irgendwas ins Wanken kommt, ob das jetzt körperlich ist oder psychisch, wird es schon schwieriger. Und ich glaube, darum reagieren auch alle so gut auf diese Geschichte, weil sie diese Menschlichkeit spüren und dahinter keine Wertung ist oder nichts Lächerliches, sondern einfach so eine schöne Zugewandtheit von Mensch zu Mensch, dass es solche Situationen geben kann. Und wie geht man damit um?
Jetzt ist aber, muss man mal dazu sagen, auch noch eine sehr wichtige und auch sympathische Figur, die Pflegerin, die eigentlich ja 24 Stunden am Tag für den Hubert da ist. Ewa, die kommt aus Polen. Das ist auch natürlich ein Klischee, das aber total der Realität entspricht. Würden Sie sagen, das ist so eine ganz typische Situation eigentlich, in der viele Demenzkranke leben?
Ja, ich denke durchaus. Also diese 24-Stunden-Pflege, das ist eine große Herausforderung für alle Seiten. Und ja, das birgt natürlich unendlich Stoff. Und ich kann man mit sehr viel Humor auch sehen. Man muss sich einfach freuen über jeden Tag, über jede Stunde, die gelingt und wo sich alle halbwegs wohlfühlen. Aber es ist natürlich eine große, große Herausforderung. Generell die Pflege, ja.
Bräuchten da Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, also vielleicht auch mit Hilfe von so engagierten professionellen Pflegern einfach mehr Unterstützung? Woran mangelt es denn da?
Ich glaube, es mangelt einfach sehr am Hausverstand. Also so das ganz Grundlegende, was man bräuchte. Man braucht einfach viel Zeit, das ist schon in der Betreuung so. Und wenn immer alles mehr unter Druck gerät und sich die Pflegerinnen mehr mit Dokumentation beschäftigen müssen, als mit dem Bewohner, nachher müssen wir uns einfach fragen, in welche Richtung geht es da? Also es fehlt einfach, habe ich oft das Gefühl, an Hausverstand.
Also müsste aber auch von der Politik gesellschaftspolitisch da einfach mehr Unterstützung kommen. Aber was ich ganz schön fand bei Ihnen, das habe ich so auch noch nicht vorher verstanden gehabt, ist, dass es ja auch ein Talent braucht, um sowas gut zu machen. Also dann kommt so eine Ersatzpflegerin, weil Ewa eben auch mal nach Hause fahren muss für 6 Wochen und die macht das zwar alles super sauber und desinfiziert sich ständig die Hände. Fand ich auch lustig, sieht sehr gut aus, Heidi Klum, der Pflege nennen sie sie. Aber man merkt schon, die hat eigentlich gar keinen Zugang zu diesem Mann und zu dieser Tätigkeit auch. Ist das auch so ein bisschen gering geschätzt, dass es Leute gibt, die wirklich ein Talent dafür haben?
Das denke ich auf alle Fälle. Es gibt nämlich auch wirklich so eine Gruppe, die sagt, da möchte ich unbedingt arbeiten mit Dementen, das gefällt mir, das kann ich gut. Und andere sagen, das würde ich gar nie aushalten. Also das ist ja wirklich momentan eine große Anforderung. Und ich denke schon, es braucht gewisse Dinge, die man mitbringt, damit man die Arbeit leisten kann und dass man sie gut und gerne macht. Weil das spüren ja alle, das spüren die Angehörigen, das spüren die gepflegt werden. Und
was würden Sie sagen, was ist
schnell
das?
In Ordnung.
Was muss man da mitbringen? Humor?
Ich denke, man muss unglaublich Geduld mitbringen und eben Empathie für den Menschen, für seine missliche Lage, weil das ist eine missliche Lage, in die er da geraten ist. Und es ist auch so eine Schutzfunktion. Also man muss den Menschen einfach auch sehr behüten und schützen, weil er sich ja teilweise selber gefährdet, andere gefährdet, weil er nicht mehr so rankommt mit seiner Welt. Und das ist wirklich eine schwierige Situation. Und da braucht es ganz viel Liebe.
Wann ist Ihnen denn die Idee gekommen, dass Sie aus dieser Erfahrung, die Sie da als Pflegerin von Dementen gemacht haben, auch ein Buch machen könnten?
Ja, ich wollte es einfach festhalten. Ich habe so viele lustige Situationen auch erlebt, wo ich dachte, das müsste man echt aufschreiben. Und ich habe immer wieder mal was auf eine Serviette gekritzelt, wenn jemand eine lustige Antwort gegeben hat. Und so ist es irgendwie, das waren die Anfänge und so ist es irgendwie entstanden, die Idee, dass man da eine ganze Geschichte daraus machen könnte.
Und wie lange haben Sie dann daran gearbeitet? Denn Sie haben ja schon vor 3 Jahren für einen Auszug von diesem Roman auch den Vorarlberger Literaturpreis bekommen. Das heißt, Sie haben ganz schön lang daran gesessen.
Ja, genau. Das waren so die ersten 20 Seiten. Und weil die eben so eine große Aufmerksamkeit bekommen haben, war ich noch halt einfach sehr motiviert, um da weitermachen. Und ja, man mag dann ja auch die Protagonisten selber und will die Geschichte einfach schreiben. Und die Zeit, ich schreibe eher langsam, aber ich finde, es ist trotzdem, jetzt ist es schnell gegangen, jetzt ist es fertig. Das ist eine große Freude.
Und haben Sie schon Lust, weiterzumachen? Haben Sie da jetzt Spaß dran gefunden am Schriftstellerinnen-Dasein?
Ja, ich schreibe schon, ich habe schon eigentlich immer geschrieben und ich will auf jeden Fall das nächste Buch gleich anfangen. Ja. Da dreht sich es denn ums Älterwerden.
Das ist auch ein wichtiges und großes Thema.
Der eigenen Eltern, und das ist auch ein großes Thema, ja.
Petra,
also, da gibt es viele Themen.
Ja, das stimmt. Na, dann wünschen wir Ihnen heute eine schöne Buchpremiere in Wien und überhaupt alles Gute, Petra Pellini. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Und der danke Ihnen.
Und der Roman Der Bademeister ohne Himmel ist bei Rowohlt Kindler erschienen, hat 320 Seiten und kostet 23 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Mathilde Massot. Ich komme aus Frankreich und das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist von Nora Boisumi. Sie ist eine französische Journalistin und das Buch heißt Faminisme und das ist ein Wortspiel zwischen Faim, was Hunger heißt, und Feminismus. Und es geht gerade um ja, die Relation zwischen Hunger haben und Feminismus und wie mehr Frauen Hunger haben in der Welt und halt Ungerechtigkeiten und so. Ich würde es empfehlen für alle, die eigentlich an Essen interessiert sind. Ich bin selber Köchin und deswegen interessiert es mich auch sehr die soziale Verbindung halt mit dem Essen, nicht nur die Kunst vom Essen, sage ich mal. Wir gehen alle essen und wir mögen alle im Restaurant gehen, von daher würde ich es empfehlen.
Auch unsere Umfrage heute aus Wien. Dort liest die Französin Mathilde Massot Feminisme quand le sexisme passe à table von Nora Boisumi. 2017 im Nori Turfu Verlag erschienen. 120 Seiten hat das Buch und es kostet 14 Euro. Donald Trumps künftiger Vizepräsident, das soll ein Mann sein, der eine ziemlich krasse Wandlung hinter sich hat, J.D. Vance. Erst war er ein scharfer Kritiker Trumps, er stammt aus einer armen Arbeiterfamilie und hat über seine Herkunft ein Buch geschrieben, das zum Bestseller geworden ist und verfilmt wurde. Hillbilly Elegy, 2016 in den USA erschienen, da war Vance gerade mal 32 und damals sagte er das Folgende über sein Buch.
By the time that I lived with Mamaw, that was probably the poorest.
Damals, als ich bei meiner Oma wohnte, hatten wir extrem wenig Geld. Trotzdem kaufte sie einen guten Taschenrechner für mich. Ich war im Mathe-Leistungskurs. Und sie sagte, du fauler Kerl, wenn ich so viel ausgebe für diesen Taschenrechner, dann wirst du dafür gut in der Schule sein. Das hat mir wirklich viel bedeutet.
J.D. Vance war das designierter Vizepräsident, falls Donald Trump die amerikanischen Wahlen gewinnt. Und wir wollen ihn und sein Buch noch mal genauer anschauen. Jörg Margenau hat Hillbilly Elegy gelesen. Was beschreibt Vance darin eigentlich für Verhältnisse? Wo spielt das?
Ja, das Buch war ja deshalb 2016 so ein riesiger Erfolg. Ich glaube mit 700.000 verkaufter Auflage in den USA und Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Weil es verständlich machte oder man glaubte, man versteht besser, was die Trump-Wählerschaft antreibt. Und die Hillbillies, von denen er berichtet, das sind die Hill People aus den Appalachen, das sind die Armen, die Hinterwäldler, die in den Nordosten der USA dann gezogen sind, in den Rust Belt, so wie auch seine Vorfahren, die aus Kentucky kamen, dorthin nach Ohio gezogen sind und in der Stahlindustrie gearbeitet haben. Und er beschreibt den Niedergang eigentlich der Arbeiterschaft und der Gesellschaft, einer amerikanischen Gesellschaft, die sich in Drogen verstrickt, in Kleinkriminalität, in der nichts mehr funktioniert. Und deshalb heißt es ja auch im Untertitel Beschreibung oder Erinnerung meiner Familie, Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise. Und das wird sehr drastisch beschrieben. Der Hunger, die saufenden Männer, die Kinder, die verwahrlost von Haus zu Haus ziehen, die Müllhalden, der Trash, der Fernsehtrash, die schließenden Fabriken. Und auf der anderen Seite ist das Buch eine Aufsteigergeschichte, denn J.D. Vance hat es zum Juraabschluss in Yale gebracht und hat viel Geld als Investor verdient und schreibt am Ende seines Buches, er habe es geschafft. Und das ist eben auch der Mythos des American Dream. Jeder ist seines Glückes Schmied, jeder kann es schaffen, wenn er nur Initiative entwickelt. Und das will er eigentlich erzählen, dass die Leute, die da weiter vor sich hin sumpfen am Bodensatz der Gesellschaft, selber so schuld sind, dass sie da bleiben. Sie müssen halt was tun und nicht anderen Leuten die Schuld geben. Das ist der Kern des amerikanischen Traums, von dem er berichtet und von dem dieses Buch handelt. Also eine Neufassung dieser großen Legende.
Und er hat aber eine ganz große Unterstützerin in diesen schwierigen Verhältnissen, in denen er da aufwächst. Das sieht man auch in der Verfilmung. Da spielt Glenn Close, diese Großmutter, und wir können sie ja mal kurz hören.
I know I could have done better. But you got to decide, you want to be somebody or not.
Glenn Close war das in der Verfilmung von J.D. Vance, Hillbilly Elegy. Jörg Margenau, was für eine Rolle spielt die Großmutter da für diesen Aufstiegstraum?
Ja, selbst J.D. Vance muss zugeben, dass nicht nur die Eigenverantwortung und das eigene Leben in die Hand nehmen zählt, sondern dass man auch sehr viel Glück braucht und Menschen, die einen unterstützen. Und das war in seinem Leben die Großmutter und auch seine Schwester, aber vor allem die Großmutter, die ihm relativ stabile Verhältnisse bot, während seine eigene Mutter Alkoholikerin war, ständig wechselnde Männergeschichten hatte und er dann bei der Großmutter eigentlich die Sicherheit brauchte. Und die hat ihn eben auch angetrieben. Sie hat seine schulische Ausbildung gestützt. Er erzählt zum Beispiel einmal, dass er mit drogensüchtigen Jugendlichen abhing und die Großmutter hat es mitgekriegt und dann gesagt, entweder du lässt diese Leute in Ruhe und gehst woanders hin oder ich komme mit meinem Auto und fahre die alle über den Haufen. Also die hatte sehr drastische Methoden. Es gibt auch eine Szene, wo sie ihren Mann, also Vance Großvater, weil der auch Alkoholiker war, mit Benzin überschüttete und angezündet hat und wurde dann durch ein kleines Mädchen gerettet, das dann sofort mit Wasser kam und es über ihn geschüttet hat. Also das sind Dinge, die sehr, sehr drastisch sind. Zum Glück hat das also alles nicht geklappt.
Jetzt hat das Buch, Sie haben es schon gesagt, ja einen Untertitel, die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise. Liefert er denn da auch tatsächlich sowas wie eine Gesellschaftsanalyse und eine Erklärung auch für diese Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft?
Ich würde eher sagen, eine Beschreibung als eine Analyse. Man hat das Buch ja auch mit Didier Eribon verglichen. Das ist ein bisschen übertrieben, weil er tatsächlich nur schildert und den eigenen Aufstieg schildert. Und seine Gesellschaftsanalyse besteht darin, dass die Hillbillies in Pessimismus und Initiativlosigkeit und im eigenen Selbstjammer versinken und anderen die Schuld geben an ihrer Situation. Beschreibt auch immer wieder solche Fälle von Arbeitskollegen, die dann halt nicht zur Arbeit kommen oder die Chancen, die ihnen geboten sind, nicht nutzen. Und das ist eigentlich der Kern seiner Analyse, wenn man so will, gepaart mit der Moral. Tu was, steh auf, mach es selbst. Ja, das also viel mehr ist es nicht an Gesellschaftsanalyse.
Aber heißt das dann, dass er eigentlich gar nicht so einen starken Gesinnungswandel durchlaufen hat, wie manche jetzt sagen, sondern dass man ihn so ein bisschen missverstanden hat?
Ich würde sagen, ja. Er war ja schon immer ein Konservativer und ein Republikaner. Er war eben Gegner von Trump, weil er ihn nicht mochte, weil er gesagt hat, ich mochte den noch nie. Er hatte Sympathien für seine Nachbarschaft und für seine Herkunft. Er hat zum Beispiel auch beklagt damals in seinem Buch, dass es keine Krankenversicherung für alle gibt. Also er hat durchaus eine soziale Wahrnehmungsfähigkeit. Aber was er daraus gemacht hat, ist dann doch was anderes, nämlich Karrierismus. Und er wollte nie in die Politik gehen, hat er gesagt. Also man hat ihn ja zunächst mal gedrängt und dann hat er sich 2021 doch entschieden, Senator von Ohio werden zu wollen und sich zur Wahl zu stellen. Und es ging natürlich nur mit der Unterstützung von Trump und nicht als Trump-Gegner. Und dann hat er diese persönliche Kehre vollzogen. Und das ist eigentlich der eigentliche Wandel, dass er vom Trump-Gegner zum Trump-Freund wurde. Trump hat neulich ja auch gesagt in der Nominierungsveranstaltung, he kissed my ass, und hat es getan, weil er meine Unterstützung brauchte, während Vance neben ihm stand. Also das ist schon ziemlich deutlich. Da hat sich einer vom Paulus zum Saulus gewandelt, könnte man sagen. Und für Trump heißt das, da hat er einen Mann an seiner Seite, der genau deshalb, weil er mal ein Gegner war, dann doch heute umso entschiedener auf seiner Seite stehen muss, um den Präsidenten von sich zu überzeugen. Das wird ihm sicherlich auch in Zukunft gelingen. Und noch etwas, was wichtig ist dabei, ist das Ehrgefühl. Auch da gibt es eine schöne Geschichte in diesem Buch. Ganz am Ende, da beschreibt Vance, wie er von einem Autofahrer geschnitten wird und die dann da so vor sich hinfahren und sich anschimpfen. Und an der Ampel steht er dann vor ihnen und er will aussteigen und dem eins in die Fresse hauen. Lässt es dann aber doch und wird von seiner Frau gelobt. Brav, JD, dass du dich jetzt im Griff hast. Und das ist eigentlich der zivilisatorische Fortschritt, der in diesem Buch beschrieben wird am Ende. Hab deine Aggressionen im Griff, hau nicht allen Leuten sofort eins in die Fresse, sondern mach die Tür mal wieder zu. Und das ist nun mal als Basis für Politik vielleicht nicht ganz und gar hinreichend.
Jörg Mahr, genau. Vielen Dank. Und wer jetzt mal selbst reinlesen will, Hillbilly Elegy, die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise von J.D. Vance, ist beim Ullstein Verlag erschienen und übersetzt hat das Buch der Schriftsteller Gregor Henz.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Italien gehört ja zu den Lieblingsreiseländern von Schriftstellern. Nicht nur Säume und Goethe haben ihre damals natürlich noch deutlich beschwerlicheren Exkursionen literarisch verewigt. Auch den Tschechen Karel Čapek zog es 1923 gen Süden. Was er dort erlebt und beobachtet hat, das lässt sich jetzt in den Briefen aus Italien nachlesen. Und Marco Martin hat das Buch für uns gelesen. Also ein Tscheche, der 1923 durch Italien reist, klingt erstmal interessant. Was war denn das für ein Typ, dieser Karel Čapek?
Ja, Karel Čapek war wirklich ein Ausnahmeschriftsteller. Also 1890 geboren, 1938 gestorben, war einer derjenigen Schriftsteller, die sich nicht wie andere Kollegen entweder dem Faschismus oder dem Kommunismus an den Hals geworfen haben, sondern der liberalen Demokratie treu und kritisch und solidarisch an der Seite standen. Er war ein Freund des großen tschechischen Republikgründungspräsidenten Thomas Masaryk und war Zeit seines Lebens, man würde heute sagen, ein Sozialliberaler, also nicht parteigebunden, mit einem feinen Blick auf gesellschaftliche Unrechtsstrukturen, aber auch auf das Mögliche. Er war ein menschenfreundlicher Pragmatiker und ein ganz toller Schriftsteller. Einem seiner Theaterstücke verdanken wir das Wort Roboter. Und in seiner Dystopie Der Krieg mit den Molchen hat er schon ganz frühzeitig beschrieben, wie ein ziviles Gemeinwesen zerbrechen kann an totalitären Schweinehunden, so muss man es auch beschreiben. Und gleichzeitig war er auch ein lustiger Typ, der in England unterwegs war, allen möglichen Ländern, unter anderem auch in Italien. Deshalb sprechen wir jetzt über ihn, wo er Reisebriefe verfasst hat über Italien.
Und an wen hat er die geschrieben, diese Briefe?
An seine tschechische Leserschaft. Und jetzt ist das Buch nach vielen Jahrzehnten wieder endlich auf Deutsch erhältlich, sodass auch die deutschsprachige Leserschaft diesen ganz tollen Typen kennenlernen kann.
Also das heißt, in den Briefen kriegt man auch was von ihm mit und von diesem irrsinnigen Leben, was Sie da gerade beschrieben haben.
Ja, also er hält sich biografisch zurück, aber in seiner ganzen Gestimmtheit merkt man, das ist jemand, der ist null prätentiös, der bietet jetzt weder Wissen noch Halbwissen in der Attitüde eines reisenden Kenners aus, sondern er nimmt uns Lesende mit bei der Hand und schaut, guckt euch mal das an, guckt euch mal jenes an und Spott und Ironie natürlich inklusive.
Also da möchte ich es aber jetzt ein bisschen genauer wissen. Was gibt's denn da, wo spottet er denn besonders?
Ja, das ist natürlich interessant. Er schreibt schon 1923, dass Venedig eigentlich von Touristen völlig überlaufen ist. Vor allen Dingen dann eben von Deutschen mit Rucksäcken und Lodenbekleidung. Und dann schreibt er, die Gassen von Venedig erinnern ihn an den Orient. Und fügte hinzu, wahrscheinlich deshalb, weil ich noch nie im Orient gewesen bin. Das heißt, er nimmt sich auch selbst nicht so wichtig, wo wir auch eine Tradition deutsche Italien-Literatur haben. Das Schwärmerische, das, wo alle möglichen Projektionen dann eine Rolle spielen. Und dann natürlich dann auch im 20. Jahrhundert das Patzige. Rolf-Dieter Brinkmann aus dem niedersächsischen Vechta, einfach von der sinnlichen Kraft dieser Metropole überwältigt, wo er dann patzig ja geradezu xenophob wird. Und dann kommt dieser tschechische Autor, wandelt da zwischen Palermo und Turin und Verona und Mantua. Mantua hält er übrigens für ein ganz elendes Nest. Er ergötzt sich an den Farbenspielen, an den Gerüchen des Meers von Neapel, ist da kreuz und quer durch Italien unterwegs und man sagt, und man muss sagen, ein gebildeter, ein ironischer Zivilist auf Reisen. Und sowas gibt es gar nicht so oft.
Kann man denn, kriegt er denn auch schon was mit? 1923 ist da schon was von dem aufkommenden Faschismus in Italien auch zu spüren? Schreibt er darüber auch?
Ja, wenige Monate zuvor hatte ja Mussolinis Marsch auf Rom stattgefunden. Und er sieht die Italiener und sieht auch die faschistischen Graffitis an den Wänden, beschreibt dann diese mussolinischen Schwarzhemden allerdings als großväterliche Garibaldianer, die den Uniformen unserer Schornsteinfeger ähnlich sind. Das heißt, das ganze Ausmaß des Faschismus konnte er natürlich in diesen ersten Monaten noch nicht mitkriegen, aber wir wissen ja aus seinen Büchern, dass er auch die Schornsteinfeger nicht aus der Verantwortung genommen hat. Auch Schornsteinfeger können zu Bütteln eines Regimes werden. Und auch wenn er jetzt noch nicht alles vorhersehen konnte, was der Faschismus für Italien bedeuten konnte, hatte er ein feines Sensorium, dass hier trotz Sonne und trotz Zitronen etwas strukturell falsch zu laufen beginnt.
Also auf jeden Fall ein interessantes Buch, nicht nur für Italienreisende.
Nicht nur für Italienreisende, sondern auch für die, die zu Hause bleiben.
Marco Martin über Karel Čapeks Briefe aus Italien, aus dem tschechischen Übersetzer das Buch Erika Sangerberg. Erschienen ist es beim Lenos Verlag und es kostet 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Zora Del Buono. Mein neuestes Buch heißt Seinetwegen und ist ein Rechercheroman. Wenn ich an ein wichtiges Buch oder das wichtigste Buch meines Lebens denke, würde ich erst natürlich spontan sagen, die rote Zora und ihre Bande. Daran erinnere ich mich aber nicht mehr groß. Dann würde ich sagen, Max Frisch, Montauk. Ich bin Schweizerin, wie man hört, und Max Frisch war Schweizer. Was uns auch verbindet ist, wir sind beides Architekten, nur hat er tollere Sachen gebaut als ich, nämlich ein tolles Schwimmbad in Zürich. In der Schweiz ist es so, dass man fürs Abitur in unserer Schule musste jeder Schüler, jede Schülerin einen Autor ganz gelesen haben. Und ich hatte Max Frisch. Und dieses Montauk ist, heute würde man sagen, autofiktional. Das hat man damals noch nicht gesagt. Aber ich habe da schon gespürt, dass das etwas ist, was mir ganz nah ist. Es geht im Prinzip um eine Liebesgeschichte eines alternden Autors mit einer sehr viel jüngeren Journalistin. Das würde man heute sagen, alter Mann, junge Frau, oh Gott und so. Aber wie er mit dem Ganzen umgeht und wie nah er da dran geht und wie er auch dieses Amerika, in dem ich auch viel war, über das ich auch Bücher geschrieben habe, beschreibt. Das war für mich eine große Welt, die ich auch sehen wollte. Und habe ich mir dann Montauk angeguckt. Das ist ein kleiner Ort, nordöstlich von New York. Und interessanterweise gab es kürzlich ein Interview mit dieser Frau, mit der er diese 3 Tage Liebesgeschichte dort hatte. Gab es ein Interview mit dieser jetzt alten Dame, wie sie eigentlich das empfunden hat, dass er sie benutzt hat als literarische Figur. Und dann hat sie gesagt, ja, aber der Max, der hat das alles mit Liebe gemacht. Und das war für mich wichtig, also dass ich denke, wenn man eben auch gerade in diesen autofiktionalen Sachen, wo man auch mit Leuten sie irgendwie gibt oder ähnlich gibt, wenn es nicht mit Bösartigkeit ist, sondern man das eben auch positiv oder eben liebevoll zeigt, dann geht das. Es ist ein dünnes Büchlein mit einer ganz präzisen Sprache und ich versuche auch dünne Bücher mit präzisen Sprachen zu schreiben.
Sagt die Schweizer Schriftstellerin Zora Del Buono über ein Buch ihres Lebens, nämlich Max Frischs Montauk. Und das Buch ist beim Suhrkamp Verlag erschienen. Und Zora Del Buono war ja gestern mit ihrem eigenen neuen Buch bei uns in der Lesart zu Gast. Und das Gespräch können Sie nachhören in unserer Deutschlandfunk Kultur Audiothek. Ganz in Gelb, so präsentiert sich zurzeit die Auslage der Hamburger Buchhandlung Stories. Und das sonnige Gefühl, das kommt nur von Buchcovern, die da in allen möglichen Gelbschattierungen präsentiert werden. Wer sich das ausgedacht hat, wird Frank Menden wissen. Er ist Buchhändler dort und viel Leser und ich freue mich. Hallo Herr Menden, schön Sie mal wieder zu sprechen.
Hallo Frau Gerg, guten Morgen, geht mir ebenso.
Hacken Sie denn dieses jahreszeitbedingte Farbdesign gemeinsam mit Ihren KollegInnen aus?
Ja, das machen wir. Wir gucken immer, wonach ist uns gerade eigentlich. Und es war letztens ja so wunderbar sonnig hier in Hamburg. Mittlerweile ist es leider eher grau. Und dann haben wir gedacht, Gelb passt jetzt ganz hervorragend.
Absolut richtig. Und wird denn jetzt überhaupt bei Ihnen hauptsächlich so Ferienlektüre verlangt von den Kundinnen?
Ja, aber die Ferienlektüre ist nicht so die klassische Ferienlektüre. Also es ist durchaus auch das literarisch anspruchsvolle Buch dabei. Also das geht querbeet, das ist sehr schön.
Und was nehmen Sie selbst so mit, wenn Sie in die Ferien fahren? Sind das schon unsere Tipps oder haben Sie da noch was anderes in der Hinterhand?
Die habe ich tatsächlich auch in den Ferien gelesen, das stimmt. Aber ich selber nehme meistens einen Klassiker mit, ehrlich gesagt, weil ich sonst im Alltagsgeschäft da nie zu komme. Und deswegen kommt in die Ferien immer mindestens ein Klassiker mit.
Und was ist das dieses Jahr? Es interessiert mich, weil ich mache das auch so.
Ja, das wird Middlemarch sein von George Eliot, weil ich das immer lesen wollte und das jetzt endlich mal dran ist.
Na, das finde ich toll. Aber jetzt für uns unsere drei Tipps, da haben Sie zeitgenössische Autorinnen ausgesucht. Fangen wir mit Martin Becker an, Die Arbeiter.
Das ist direkt mein allerliebstes Buch momentan irgendwie. Das ist eine erkennbar autofiktionale Geschichte. Also Martin Becker erzählt den Alltag von Menschen aus dem Arbeitermilieu und da wird nichts beschönigt. Also das sind die prekären Verhältnisse sind da, die engen Grenzen sind da, das finanzielle und emotionale Begrenzte findet sich da wieder, aber auch die kleinen Glücksmomente, die kleinen Fluchten aus dem Leben, das ansonsten auch sehr geprägt ist, ja von Scham, Demut und Wut und die leben in einer kleinen Stadt, in einem sehr ärmlichen Reihenhaus und sie wissen einfach, wo sie hingehören. Und ich finde aber das Tolle an Martin Becker ist, dass er sowohl die Grenzen des Autofiktionalen ein bisschen sprengt, finde ich. Er hat da zwei Kniffe drin, die mich sehr begeistert hat und zum anderen auch er immer sehr loyal seiner Familie gegenüber bleibt. Also das finde ich toll. Er setzt ihr wirklich ein Denkmal und macht das auf so eine sehr literarisch, finde ich, zwingende Art. Und ich kann nur jedem empfehlen, in die Buchhandlung zu gehen und sich einfach nur den ersten Abschnitt dieses Romans durchzulesen. Und wer dann noch nicht überzeugt ist, dem kann man nicht helfen. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Das ist ja ein guter Cliffhanger. Also ab in die Buchhandlung. Martin Beckers Buch Die Arbeiter lesen. Erschienen ist das bei Luchterhand. Dann das nächste Thema klingt erstmal nicht so toll. Scheidung von Moa Herngren. Hört man ja immer, dass nach den Ferien die Scheidungsrate nach oben schnellt. Sollte man das also unbedingt mitnehmen in die Ferien, um schon mal gewappnet zu sein?
Oh Gott, das wäre ja was. Gut, kann natürlich sein, aber hier geht es tatsächlich sehr ernst um eine Scheidung. Nach 30 Jahren sind die verheiratet, Bea und Niklas, und nach 30 Jahren, obwohl alles nach außen dann eigentlich toll aussieht, ne? Zwei Töchter, eine schöne Wohnung, die Küche ist gerade brandneu und dann gibt es so einen kleinen Streit, eigentlich eine Nichtigkeit und daraufhin verlässt Niklas die Wohnung und er meldet sich auch einfach gar nicht mehr bei Bea und sie weiß sich überhaupt nicht zu helfen und denkt, ihm ist was zugestoßen und dann plötzlich meldet er sich dann doch und sagt, also er will dieses Leben einfach nicht mehr und er will auch nicht mehr mit ihr zusammen sein. Und für Bea bricht eine Welt zusammen, weil sie das überhaupt nicht verstehen kann. Und der Kniff an dieser Geschichte, das finde ich ganz toll, dass Moa Herngren das so macht. Sie erzählt das nämlich aus beiden Perspektiven. Und so wird das sehr rund für uns. Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend zu erzählen, sehr erhellend auch und auch ein bisschen ernüchtert. Denn diese beiden Menschen, die das so unterschiedlich erlebt haben, wir erfahren einfach, was für die der Kern dieser Ehe war. Und der ist für beide etwas ganz, ganz anderes. Und das erklärt dann auch, warum sie beide irgendwann nicht mehr zusammenleben können. Das ist, finde ich, 399 Seiten. Da ist keine zu viel. Also man versteht wirklich beide sehr gut. Und obwohl das ja wirklich auch ein sehr bitterer Roman ist zum Teil, macht das irgendwie auch Mut am Schluss. Das ist ganz schön. Am Schluss geht man da auch mit so einem Mut raus und kann durchatmen und sagen, ja, das ist eine schlimme Sache, aber das Leben geht weiter und das ist auch eigentlich gut so.
Also Moa Herngren, Scheidung heißt der Roman, macht aber trotzdem Mut und ist nicht deprimierend. Katharina Martel hat das Buch übersetzt, erschienen bei Kein und Aber. Und dann haben sie noch ausgesucht, da habe ich mich richtig drüber gefreut, Helmut Krausers neuer Roman, der war nämlich auch neulich bei mir hier in der Lesart, Freundschaft und Vergeltung. Das habe ich auch richtig gern gelesen. Warum Sie?
Ja, ging mir auch so. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Also erstens mag ich so Internatsgeschichten. Das spielt ja so im Wintersemester 65, 66 in einer jungen Internat in Ravenhall. Und dort verschwinden in diesem Semester vier Menschen. Und das geht in die Annalen der Kriminalhistorie in England ein als das Ravenhall Mystery. Und der Erzähler Anthony Brewer eigentlich, der ist 71 und Rechtsanwalt. Und der rollt das Ganze für uns so aus. Also erst sind wir im Winter ganz dabei, als ein neuer Mitschüler kommt. Christian Bradshaw, dessen Vater Vater hat die vor den Ruinen stehende Schule mit einer großzügigen Spende gerettet. Deswegen darf Chris da auch hin, der von anderen Schulen geflogen ist, um dort seinen Abschluss zu machen. Der ist auch ein Jahr älter und alle scharen sich so ein bisschen um ihn. Auch Toni findet den irgendwie ganz, ganz toll. Ja, und dann verschwinden eben diese vier Menschen. 20 Jahre später versucht Toni dann noch einmal das Ganze aufzuklären. Nie hat man diese vier Menschen gefunden und anhand von den Polizeiprotokollen versucht er das, aber kommt da auch nicht hinter. Und dann noch einmal 30 Jahre später, jetzt so im letzten Drittel oder fast schon Viertel seines Lebens, treibt es ihn einfach um. Was ist damals passiert und vor allem, was war an dieser Freundschaft mit diesem Chris eigentlich so besonders? Und vor allem treibt es ihn auch um diese Frage, was hinterlasse ich eigentlich im Leben? Und wenn ich dieses Rätsel löse, vielleicht ist das das, was mich ausmachen wird, aber vielleicht ja auch nicht.
Also ein Roman, der auch nachdenklich macht, aber eben auch sehr, sehr spannend ist, von Helmut Krauser, Freundschaft und Vergeltung, gerade im Berlin Verlag erschienen. Und wenn Sie das Interview mit Helmut Krauser noch nachhören wollen, das finden Sie natürlich auch bei uns in der Audiothek. Und Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg, erstmal vielen Dank für diese Empfehlung und hoffentlich auf bald.
Ja, sehr gern, Frau Kerk, und jederzeit gerne.
Ja, alles Gute.
Sie auch.